Okay, ich sag mal kurz was zu mir, bevor ich mit der Predigt einsteige. Ich bin Sven Godau, ich habe eine Frau, drei Kinder, zwei davon glücklicherweise inzwischen aus dem Haus, also so langsam wird das Leben wieder schön. Es gibt da diesen netten Witz, ein Katholik und ein Jude unterhalten sich darüber, wann das Leben beginnt. Und der Evangelische sagt mit der Geburt, der Katholik sagt mit der Zeugung und der Jude sagt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und die Katze tot. Okay, gut. So, egal. Ich bin im Moment zuständig für den Norden unserer kleinen Freikirche, mich um die Gemeinde zu kümmern, hauptsächlich heißt es, ich lasse die Gemeinden in Ruhe, es sei denn, es gibt irgendwo Stress und Probleme in der Leitung, dann ist das irgendwie mein Part, das heißt, ich lese permanent eure Protokolle und wenn ich dann irgendwie denke, an irgendeiner Stelle wird es schwierig, dann greife ich an irgendeiner Stelle ein oder frage zumindest mal meine Fragen oder irgendwie so, und dazu gehört, dass ich Teil der Leitung unserer Freikirche bin, also ich bin jetzt von morgen bis Mittwoch wieder auf einer Tagung oder auf einem Treffen der Leiter, wo wir die Dinge unserer Freikirche miteinander versuchen zu, besprechen, zu umbeten, damit umzugehen mit allem, was so dazu gehört. Ich wollte mit euch mir einen kleinen Abschnitt der Bibel angucken, den man verhältnismäßig leicht findet. Wenn man eine ganze Bibel dabei hat, dann kann man das Matthäusevangelium aufschlagen und eine Seite davor blättern. Malachi. In Malachi 3, die letzten zwei Verse, da heißt es, bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht komme und das Land dem Untergang weihen muss. Ich lese es nochmal. Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich zu euch den Propheten Elia. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht kommen und das Land dem Untergang weihen muss. Gut. Ich finde, die Bibel ist voller kryptischer Rätsel. Also, wenn man anfängt, die Bibel zu lesen, dann wimmelt es von irgendwelchen Sachen, die man einfach nicht versteht. Und wenn man sie verstanden hat oder meint, verstanden zu haben, dann kommt nachher irgendein schlauer Mensch und sagt einem, was man hier nicht verstanden hat. Also irgendwie ist es nicht so ganz einfach. Also es gibt so ein paar Sachen, da kommt man ein bisschen schneller rein. Ich empfehle Leuten, die anfangen, die Bibel zu lesen, erstmal ein Evangelium zu lesen. Und wenn sie das verstanden haben, dann lesen sie das nächste Evangelium. Wenn sie das verstanden haben, das nächste und so. Und so kann man sich so langsam in die Bibel reinbegeben. An diese Passage kommt man eigentlich nur, wenn man sich irgendwann mal vorgenommen hat, die Bibel ganz durchzulesen. Also irgendwann sollte man das, wenn man Christ ist, das erste Mal getan haben, und irgendwann sollte man sich das zur guten Ungewohnheit haben, das immer mal wieder zu tun. Aber das ist ja nicht das, was man vielleicht die ersten drei Monate sich so vornimmt. Und dann kommt man an so eine Passage in unserer Bibel, der Abschluss des Alten Testamentes. In der jüdischen Bibel, die das gesamte Alte Testament umfasst, ist das nicht der Abschluss. Die jüdische Bibel sortiert anders. Aber es hat in unserem Zusammenhang durchaus Sinn, dass, also mit dem Neuen Testament danach, dass diese Bibel so sortiert ist. Da ist die Rede vom Tag des Herrn, da ist die Rede vom Propheten Elia, da ist die Rede vom das Land dem Untergang weihen. Ne? Also irgendwie ist das alles nicht so ganz einfach. Ich fange mal mit dem Einfachsten an, nämlich mit Elia. Elia ist total einfach. Elia ist eine Gestalt aus dem Alten Testament, die einen echten Umbruch mit sich gebracht hat. Mit Elia fängt in also geradezu unfassbarer Art und Weise so das ganze Kapitel Zeichen und Wunder im Alten Testament an. Also davor gab es auch schon immer mal wieder Zeichen in irgendwelchen ganz besonderen Phasen des Volkes Gottes, wo dann irgendwie mal sehr wunderhaft irgendwo was passiert ist. Bei Elia und seinem Schüler Elisa ist das so, dass man das Gefühl hat, die triefen vor Kraft. Ja, also in ihrem Umfeld gibt es Totenauferweckung, es gibt Heilung, es gibt Nahrungsmittelvermehrung, es gibt irgendwie, und das läuft so die ganze Zeit. Und irgendwie ist das ganz komisch, da gibt es Elia, da gibt es Elisa und dann hört das wieder auf. Das ist eine ganz kurze Zeit. Ist irgendwie sowas Besonderes. Und das könnte man irgendwie als skurrile Randnotiz der Bibel nehmen, die man immer schön für Kinderstunden nehmen kann, weil die Kinder lieben diese prallen Geschichten. Wir Erwachsenen übrigens manchmal auch, sind ja auch manchmal ganz dankbar, wenn man was liest und es irgendwie so ein bisschen knallt. Aber dann gibt es eben dieses, dass Elia nochmal gesendet wird. Der ist zu diesem Zeitpunkt aber schon lange tot. Elia wurde in den Himmel aufgenommen. Die Geschichte muss ich jetzt nicht im Einzelnen hier ausführen. Einige kennen sie und wer sie nicht kennt, das hat dann keinen Sinn, jetzt eine Kurzform davon zu nehmen. Zumindest wird Elia nicht einfach irgendwo beerdigt, sondern Elia wird als Mensch aufgenommen in den Himmel und ist dann weg. Wir begegnen Elia im Neuen Testament übrigens nochmal richtig leibhaftig wieder. Es gibt eine Geschichte, wo Jesus drei seiner zentralen Jünger zur Seite nimmt und er geht mit ihnen auf einen Berg, geht ein bisschen abseits. Das müssen die anderen jetzt nicht mitkriegen, weil jetzt wird's ganz schön schräg, jetzt wird's ganz schön besonders, verträgt nicht jeder. Na, auf einmal fängt es an, dass Mose und Elia kommen. Also Mose, dessen Grab nicht gefunden wurde und Elia, der nie beerdigt wurde. Also die beiden alten testamentlichen Gestalten, die Gott irgendwie zur Seite genommen hat, um jetzt in diesem Moment, Jahrhunderte später, mit Jesus zu reden. Und da heißt es, sie unterhielten sich über seinen Ausgang in Jerusalem. Also Jesus hatte beim Lesen der Bibel verstanden, dass er sterben wird in Jerusalem. Das war klar. Es war klar, dass er den Opfertod für uns sterben wird, dass er uns erlösen wird durch seinen Tod, seinen stellvertretenden Tod für uns. Das hatte er verstanden. Das konnte man beim Lesen der Schrift alles finden. Aber es gab Teilaspekte, es gab einzelne Dinge, die jetzt nochmal geklärt werden mussten. Dazu kommen Mose und Elia und unterhalten sich mit Jesus. Und dann irgendwann sind die wieder weg und dann geht die ganze Geschichte weiter. Und Jesus sagt seinen drei Jüngern, die mitgekommen sind, sagt er, kein Wort zu den anderen. Kein Wort zu den anderen, ja? Ich wollte, dass ihr das hier seht, aber kein Wort zu den anderen. Das kriegen die nicht auf die Reihe, was jetzt hier gelaufen ist. Es gibt dann immer mal wieder, Elia erscheint immer mal wieder so als Indikator, als, wie soll ich das sagen, als Zeigestab dafür, wie weit sind wir eigentlich auf der biblischen Weltenuhr. Also das haben fromme Leute ja immer gerne gemacht. Ja? Also man sucht irgendwelche Sachen in der Bibel, die einem zeigen sollen, wie viel Uhr ist es. Also sind wir 12 Minuten vor 12 oder 7 Minuten vor 12, auf jeden Fall ist immer vor 12, immer, also es war immer schon vor 12, bei allen Frommen, in allen Zeiten, ne? Aber ist es 5 vor 12 oder 2 vor 12 oder 1 vor 12 oder sowas, ne? Also, und Elia war dafür immer ganz beliebt. Und deswegen ist Jesus das vorgehalten worden, also, ne, das kann ja eigentlich gar nicht der Messias sein, weil erst müsste ja Elia kommen. Und da sagt Jesus, doch, der ist gekommen, ihr habt es nur nicht gemerkt, ihr habt es nicht mitbekommen. Also dieser Prophet Elia ist offensichtlich als real existierende Person oder eben als geistliche Größe, kommt er hier und was ist sein Job? Sein Job ist hier, er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich nicht komme und das Land dem Untergang weihen muss. Und darüber möchte ich mit euch heute reden. Ich glaube, dass hier einmal was drinsteckt, sowas ganz Allgemeines. Wenn die Generationen den Kontakt zueinander verlieren, dann ist das immer schlecht. Das ist schlecht für eine Familie, das ist schlecht für eine Gemeinde, das ist schlecht für eine Stadt, das ist schlecht für ein Land. Das ist einfach schlecht. Wenn man den Kontakt zueinander verliert, das ist irgendwie nicht gut. Das Land dem Untergang weihen muss, das klingt hier alles sehr aktiv von Gottes Seite aus. Ja, dann schlage ich hier mal rein. Aber das könnte auch ganz simpel passiv gemeint sein. Es ist einfach, wenn ein Land auseinanderdriftet, die Generationen auseinanderdriften, dann ist das irgendwie nicht so hilfreich, nicht so gut. Es gibt ein paar Passagen in der Bibel, die irgendwie andeuten, dass Gott an dieser Stelle ein bestimmtes Interesse hat. Es gibt diese Geschichte, wo es um die Ausgießung des Heiligen Geistes geht, und da heißt es, dass die Alten Träume haben und die Jungen Weisheit reden. Und da denkt man so, ja, das ist doch falsch rum. Also die Jungen sollen doch eigentlich die Träume haben und die Alten sollen weise sein. Ja, wenn der Geist Gottes kommt, dann macht er sozusagen das Entgegengesetzte. Und ich glaube, auch an dieser Stelle steckt Weisheit drin. Gott möchte, dass die Herzen der Jüngeren und die Herzen der Älteren beieinander sind. Und dann gibt es hier etwas, das steht so nicht in der Bibel hier drin, aber das scheint mir offensichtliche Weisheit zu sein, und zumindest ist es hier angedeutet, er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern. Ich glaube, dass diese Reihenfolge nicht zufällig ist. Ich glaube, es ist der Job der Älteren, sich den Jüngeren zuzuwenden. Ich glaube, es ist der Job der Weiseren, sich den Unweiseren zuzuwenden. Ich glaube, es ist der Job der Gesettelten, der, die irgendwie so ihren Platz gefunden haben, sich denen zuzuwenden, die ihren Platz noch nicht gefunden haben. Ich glaube, dass das in dieser Reihenfolge erstmal richtig ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Mein Opa, der inzwischen gestorben ist, der kein Christ war und kein Christ wohl auch noch geworden ist. Mein Opa hatte die Angewohnheit, abends nach der Tagesschau sich nach draußen zu setzen auf den Balkon, solange das irgendwie wettermäßig noch halbwegs ging. In seinem Fall hieß das ungefähr 10 Monate im Jahr geht das. Hat sich auf den Balkon rausgesetzt, hat dann in der Regel eine Flasche Bier getrunken, die er dann so über 2 Stunden hinweg verteilt hat, und hat dann 2 Stunden nachgedacht. Einfach nachgedacht. Also, kann man ja machen. Also, es gibt ja Leute, die zwischen 7:45 und 7:50 Fernsehen gucken. Mein Opa hat sich dafür entschieden, nachzudenken. Und in dieser Zeit ist ihm dann irgendwann der Gedanke gekommen, dass das irgendwie doof ist, dass er zu mir als seinem Enkel keinen Kontakt mehr hat. Er hatte diesen Kontakt abgebrochen, weil ich Zivildienst gemacht habe und mein Opa war General gewesen und das hat er ein bisschen persönlich genommen und so. Das passte nicht so ganz zueinander. Und also da hat er dann den Kontakt nun deutlich gemacht, dass er den nicht mehr sucht. Und irgendwann also meldete sich wieder mein Opa. Und dann ist ihm nochmal aufgefallen, dass ich ja inzwischen fromm geworden bin. Was in meiner Familie wie soll ich das sagen, nicht der normale Weg ist, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Und mein Opa war der Einzige in meiner ganzen Familie, der mich jemals gefragt hat, Sven, warum bist du eigentlich Pastor geworden? Das war der Einzige, der das gefragt hat. Hier hat sich das Herz eines Älteren zu einem Jüngeren gewendet. Echtes Interesse. Irgendwann hat er mir dann mal so einen Ausschnitt von der Zeitung geschickt, in dem angedeutet wurde, dass die Kirche, in der ich bin, in Südamerika eigentlich eine Sekte ist. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, ach Opa, komm, ne? Das kommt aus einer katholischen Zeitung, ne? Ich gebe dir mal ordentliche Quellen, ne? Also wende dich mal an die Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin von der evangelischen Kirche, die werden dir sagen, ich bin nicht in der Sekte, alles ruhig, ne? Aber da hat sich einer Sorgen, also da hat sich einfach Sorgen gemacht. Das war jetzt nicht so ein, oh, du bist in der Sekte und ne, du böser oder so, sondern hat sich, du merkst es, ich war Teil seiner Mühen. Ich war Teil seines Abwägens. Ich war auf seinem Herzen. Gestern bin ich auf einer Beerdigung gewesen. Ein 74-jähriger gestandener Christ, geboren hinein in eine christliche Familie, wurde beerdigt. Und ich habe mich mit seiner Tochter unterhalten, die sich in den letzten Jahren seines Lebens nicht mehr mit ihm unterhalten hat. Die irgendwann mal gesagt hat, solange er im Gottesdienst ist, komme ich nicht. Es gab immer mal wieder Versuche, der Tochter zu sagen, sie möge sich doch mit ihrem Vater versöhnen. Ich kann nur hoffen, dass es in all den Jahren auch viele Versuche gegeben hat, dem Vater zu sagen, er möge sich bitte mit seiner Tochter versöhnen. Denn das, empfinde ich, ist eigentlich die richtige Reihenfolge. Die Älteren wenden sich den Jüngeren zu. Eigentlich gehe ich total gern auf christliche Beerdigungen. Ich finde, es gibt fast nichts Schöneres, um zu zeigen, dass Jesus den Sieg erworben hat, mit allem, was dazugehört. Ich habe mal 2 Beerdigungen innerhalb von 14 Tagen mitgemacht. Das eine war eine Tante meiner Frau, fromm, alles drumherum irgendwie so. Und das andere war meine Tante, die selber Christin war, aber um sie herum alles nicht Christen. Und diesen Unterschied zu sehen, zu merken, wie man feiern kann, dass jemand beim Ziel angekommen ist und wie auf der anderen Seite Leute einfach nur ihren abgrundtiefen Verlust spüren, also wie unterschiedlich das ist, das ist der Hammer. Gestern habe ich mich eigentlich auch so ein bisschen auf diese Beerdigung gefreut, aber das war schon sehr zwiespältig. Das war schon sehr zwiespältig. Das Herz der Älteren wird Elia den Jüngeren zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern. Jetzt könnten wir uns ja zurücklehnen und könnten sagen, hier in dieser Bibelstelle klingt das ja so, als wenn das Gott macht. Also Elia. Aber das ist ja mit ganz vielen Sachen in der Bibel so, dass Gott sagt, er macht etwas, aber er sagt uns das ja auch, damit es in uns etwas weckt, damit es in uns eine Sehnsucht weckt, damit es in uns ein Gebet weckt, damit es in uns eine Handlung weckt, damit es uns vielleicht dazu bringt, wenn wir so eine Bibelstelle lesen, uns hinzusetzen und mal wieder eine Karte zu schreiben oder jemanden anzurufen oder jemandem zu sagen, Mensch, kriegt ihr es nicht hin, dass eure Herzen wieder zueinander finden? Was ist dein Part? Was ist dein Teil? Ich mache für den Mühlheimer Verband, betreue ich einen Gemeindetest. Das ist was ganz Simples. 30 leitende Mitarbeiter einer Gemeinde kriegen einen Fragebogen. Das sind so gut 100 Fragen, die man dann irgendwie macht. Und eine dieser Fragen ist, ich kenne Menschen in unserer Gemeinde, die verbittert sind. Ich kenne Menschen in unserer Gemeinde, die verbittert sind. Und wisst ihr, wofür diese Frage ein richtig guter Indikator ist, was man mit dieser Frage sofort beantworten kann? Den Altersschnitt einer Gemeinde. Umso älter eine Gemeinde ist, desto eher antworten die Leute mit Ja, ich kenne Leute, die verbittert sind. Umso jünger eine Gemeinde ist, desto eher sagen sie, nee, kenne ich nicht. Offensichtlich ist diese Welt so angelegt, diese Welt liegt im Argen, sagt Paulus im Römerbrief, offensichtlich ist diese Welt so angelegt, dass wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ein bisschen bitterer. Wenn wir nicht aktiv was dagegen tun, wenn wir nicht aktiv unser Herz aufräumen und immer wieder daran gehen und zusehen, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit, so wird es im Hebräerbrief genannt, in uns aufsprost, weil wir Mangel an Gnade haben. Wenn wir da nicht aktiv gegen angehen, dann geht die Bitterkeit immer mehr rein. Und ich glaube, das gehört auch dazu, das Herz der Älteren den Jüngeren zu wenden. Und jetzt ergänze ich was, was hier nicht steht, damit das Herz der Jüngeren sich den Älteren zuwendet. Wir hatten jetzt so ein Mitarbeitertreffen unseres Verbandes im Süden, also richtig so kurz vor der Schweizer Grenze. Und da waren so 250 Leute, die Jugendarbeit bei uns im Verband in irgendeiner Form in den Gemeinden leiten, machen, verantworten, tun. Und Hans-Peter Pache ist da gewesen und hat da Referate gehalten. Na, was macht ein 60-Jähriger auf einer Tagung von Leuten, die sich um Teenies und junge Erwachsene kümmern? Nun, Hans-Peter hat ein Herz für eine junge Generation. Und weil er ein Herz hat für eine junge Generation, gibt es eine junge Generation, die sagt, wir wollen, dass du zu uns redest. Wir wollen, dass du uns was sagst. Weil wir da was spüren in dir, was für uns schlägt. Was uns nicht belehren will, sondern dass sich uns zuwendet. Ein Herz, das sich zuwendet. Das nicht unsere Defizite in erster Linie sieht, sondern ein Herz, das unsere Nähe sucht. Ein Herz, das unsere Gemeinschaft sucht. Ein Herz, das unser Wohl sucht. Mein Sohn war auch da, der ist 14, kam nach Hause und meinte, das waren fette Predigten. Also das ist dicht an der 1 plus, ja, das ist dicht an der 1 plus. So, ne, das ist schon, also viel besser geht das nicht mehr. Wir könnten uns jetzt zurücklehnen und könnten sagen, Gott macht das. Wir könnten aber auch uns vorlehnen und könnten sagen, Gott macht das. Also sobald wir das anfangen, sobald wir anfangen, auf etwas zuzugehen, Versöhnung zu suchen zwischen den Generationen, haben wir Gott so als Rückenwind dabei. Ich finde, es ist eins der schönsten Dinge, die Gott uns schenkt, dass man Leuten, die mit Ehe zu tun haben, kann man immer sagen, Gott segnet Ehe. Ist ja immer so. Gott segnet Ehe. Christliche Ehen, nicht christliche Ehen, muslimische Ehen, hinduistische Ehen. Gott segnet Ehe. Das ist ja offensichtlich. Es ist rein Teil des Schöpfungsauftrages, dass wir unter dem Segen Gottes Ehe leben können. Das ist richtig schön. Hier an dieser Stelle sagt mir diese Bibelstelle, Gott segnet Bemühungen, die Generationen zusammenzubringen. Gott segnet es. Gott segnet es. Aber nicht, damit wir irgendwelche Kompromisse leben, sondern dass die Herzen sich zuwenden. Dass die Herzen sich zuwenden. Ich gebe euch mal ein Beispiel für ein zugewandtes Herz, das völlig kompromissfrei ist. Ich bin jetzt vor ein paar Wochen in Süddeutschland bei meiner Tochter gewesen. Die macht gerade so einen Bundesfreiwilligendienst. Die Abkürzung ist noch schrecklicher. Bufdi, ja, in Süddeutschland in einer Gemeinde. Und das ist, also wie soll ich das sagen, das ist ein Dorf inmitten von Dörfern. Ja, also ich komme von Nordfriesland, ja, also ich weiß, was ein Dorf inmitten von Dörfern ist, ja, also das ist sowas von Pampa, das ist unfassbar, so, ne, ich habe da in diesen paar Tagen so Teilgeschichten gehört, wo ich dachte, boah, das ist wirklich so richtig Dorf, also hat mir eine Frau erzählt, die jetzt da hingezogen ist aus Bremerhaven, die ist da hingezogen, hat als junge Frau dort geheiratet, hat ihre Kinder dort aufgezogen. Ihre jüngste Tochter ist inzwischen 23 Jahre alt. Also ich vermute, die ist seit gut 30 Jahren da. Ihr Mann ist dort Bauer. Also verwurzelt, da kann man in der Gegend ja eigentlich nicht sein, dass man Bauer ist. Ne? Die hat gesagt, wenn mein Mann heute stirbt, dann packe ich heute Nacht die Koffer und morgen früh ziehe ich wieder nach Bremerhaven. Da habe ich gesagt, wieso das denn? Bist du jetzt 30 Jahre hier? Da sagt sie, für die Leute hier bin ich eine Fremde. Na okay, also da ist meine Tochter jetzt, ja? Also ich wollte nur ein bisschen die Gegend beschreiben. Das ist nicht gerade das Zentrum der Innovation und der, wie soll ich das sagen, des Türenöffnens. Ja, das ist schon eine besondere Gegend, offensichtlich. In dieser Gegend gab es eine kleine Gemeinde. Diese kleine Gemeinde hatte das Durchschnittsalter von über 70. Das waren weniger als 15 Leute, die sich da jede Woche getroffen haben. Hausversammlung in einem, also ich sag mal, umgebauten Wohnzimmer. Ich kenne das nur noch von Fotos, aber ich ahne so ein bisschen den besonderen Charme dieses Raumes. Und diese Leute haben sich irgendwann einen Praktikanten, also ist ein Praktikant da hingekommen als Pastor, also als der war im Theologiestudium und hat da ein paar Wochen mit denen gearbeitet. Und als der fertig war mit seinem Studium, wollte der als Missionar, der ist größtenteils groß geworden in Australien, wollte als Missionar wieder zurück nach Deutschland. Und dann haben diese Leute gesagt, weißt du was, komm doch zu uns. Komm doch zu uns. Wir machen dir einen Vorschlag. Also das war dann so in Absprache, ne? Aber der Vorschlag war am Ende der, wir lösen uns als Gemeinde auf. Wir hören auf. Weißt du, wir sind einfach nur alte Leute. Wir lösen uns auf. Und du gründest hier eine neue Gemeinde. Und du machst das so, wie das richtig ist, wie du das machst. Und wir kommen dann dazu und sind Besucher und beten. Aber nichts, aber auch gar nichts soll so sein, wie es früher war. Du machst das so, wie du das für richtig hältst. Wir vertrauen dir. Und so haben die das gemacht. Und haben jetzt in Wiesenbach eine Gemeinde gegründet mit inzwischen ungefähr 120, 130 Gottesdienstbesuchern. In einem ländlichen Gruselgebiet für Missionare, wenn ihr mich fragt. Ja? Also ich darf Pastor in Hamburg sein. Ja? Es gibt Umfelder, da ist ein bisschen mehr Bewegung in der Sache und ist ein bisschen, wie soll ich das sagen, ne? Ich finde, es gibt Gegenden, da schickt man Leute eigentlich nur hin, wenn man ihnen was Böses tun will. So, ne? Aber da war etwas, da steckte etwas drin, das gesagt hat, ich wende mein Herz jemandem zu. Und ich erkenne, dass für mich ein bestimmter Abschnitt da ist und ein bestimmter Abschnitt eben auch nicht mehr da ist. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die ich sehr schätze, die trieft vor Weisheit. David flieht vor seinem Sohn. Da könnte man auch eine Menge drüber sagen, was jetzt hier mit dem Herzen zuwenden und so weiter. Ne? Also sein Sohn hat sich zum König ernannt und es war klar, wenn er David kriegt, dann haut er ihm den Kopf ab. Also einfach, um die Königsfrage mal endgültig zu klären. Ja, zwei Könige in einem Land ist immer schwierig. Also David flieht und flieht mit großen Teilen auch seines Hofstaates, mit seinen Leuten und so. Viele seiner Freunde kommen mit. Einige seiner Freunde wenden sich ab zu seinem Sohn. Sehr schmerzhafte Situation. Und dann kommt er im Land zu einem, ich sag mal, etwas reicheren Mann. Und der versorgt ihn mit allem. Mit Essen, mit allem. Ne? Der schickt ihm Boten mit, damit sie die Wege gut finden und so weiter. Also der tut ihm einfach viel Gutes. Und dann, eine Woche später, treffen die sich wieder. David hat inzwischen gegen seinen Sohn gewonnen. Sein Sohn ist tot. Und David kommt zurück und geht Richtung Jerusalem. Und kommt bei diesem reichen, offensichtlich etwas älteren Mann vorbei und sagt, komm doch mit nach Jerusalem. Komm doch mit nach Jerusalem. Komm an den Königshof. Also größere Ehre geht ja fast nicht. Und dann gibt er eine wunderschöne Antwort. Er sagt, lass mich hier bleiben. Ich weiß weder gut noch böse. Es gibt ja sowas. Es gibt ja irgendwie, wenn das gut läuft mit dem Alter, gibt es so ein Ding, wo man langsam dann irgendwann mal sagt, ich will das nicht mehr mitentscheiden. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr Berater des Königs sein. Ich will noch nicht mehr im Hof des Königs sitzen. Ich will auch nicht an seinem Tisch essen. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich weiß weder gut noch böse. Lass das andere machen. Lass das andere machen. Und auch das hat was damit zu tun, dass ich mein Herz wohin wende. Einige von euch kennen Heinz-Werner Korte bei uns aus der Gemeinde. Heinz-Werner Korte hat Teil seines Geldverdienens ist, dass er Unternehmen berät. So Mittelständler. Manchmal 5 Angestellte, manchmal 200 Angestellte. Und eine seiner Jobs ist, dass er hilft, dass es einen Unternehmensübergang gibt zur nächsten Generation. Und dann bearbeitet er also 80-jährige Unternehmer, dass sie ihren Kindern, die noch grün hinter den Ohren sind, also so um die 55, doch jetzt langsam vertrauensvoll die Firma übergeben kann. Ja? Das ist skurril, dass man für sowas einen Berater braucht, ne? Skurril. Bevor der Tag des Herrn kommt, wenn ich das jetzt mal ganz frei nehme und jetzt nicht wirklich auslege, was diese Bibelstelle sagt, wenn ich einfach nur mal dieses Wort nehme, dann steckt da auch Verheißung für Gemeinde drin. Der Tag des Herrn ist in der Bibel tatsächlich etwas Definiertes, ein Tag des Gerichts. Aber der Tag des Herrn ist für die christliche Gemeinde, hat das sowas Doppeltes. Der Tag des Herrn ist im Idealfall, dass Gott kommt, hier reinkommt, hier in diesen Gottesdienst kommt, in eine Gemeinde kommt und alles wird anders. Es ist eine Sehnsucht Gottes, dass es nicht einfach immer nur weitergeht. Und da, wo wir mit Gott unterwegs sind, ist unsere Sehnsucht auch nicht, dass es einfach nur weitergeht. Unsere Sehnsucht ist, dass Gott durchbrechen kann. Fast jeder von uns kennt so etwas in seinem Herzen, dass er eine Sehnsucht hat, ein Miteinander zu erleben, einen Gottesdienst zu erleben oder vielleicht sogar 2 hintereinander, die so ein bisschen wie kleine Erdbeben sind. Bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da sende ich euch den Propheten Elia oder ich sende euch eben meinen Geist oder ich sende euch was auch immer. Er wird das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren Vätern. Wir versuchen in unserer Gemeinde, das mit einem kleinen Satz den Leuten an die Hand zu geben, diesen Gedanken. Den praktizieren wir bestimmt schon seit 10 Jahren, dass wir das immer wieder sagen. Wir sagen den Leuten immer wieder, kümmere dich um die nächste Generation. Wenn du 17 Jahre alt bist, dann will ich, dass die 10-Jährigen von dir profitieren. Wenn du 32 bist, dann will ich, dass die 20-Jährigen von dir gut haben. Wenn du 50 bist, kümmere dich um die 30-Jährigen. Naja, ich könnte jetzt die ganze Sache so durchgehen. Und wenn wir das jetzt zu mathematisch nehmen, dann landen wir irgendwann dabei, dass sich niemand um die 80-Jährigen kümmert. Und das stimmt nicht. Eine Gemeinde, die sich den Jüngeren zuwendet, profitiert auf allen Ebenen. Denn sie vergreist nicht. Am Ende des Tages wollen wir ja nicht einfach miteinander alt werden. Das ist ja nicht unser Ziel. Am Ende des Tages wollen wir uns freuen an dem immer neuen Leben, das Gott schenkt. Und auch wenn wir irgendwann nicht mehr um Gut und Böse wissen, wollen wir, dass da andere sind, die um all das wissen und die das leben und die Gemeinde Jesu bauen in dieser Welt mit allem, was dazugehört. Kümmere dich um die nächste Generation. Ich habe vor ein paar Monaten mit Gemeindeleitungen bei uns was gemacht im Nordwestbund. Und da ging es um Leitsätze, wo man sagt, so was ist eigentlich so, das ist der eine Schwerpunkt eurer Gemeindearbeit, wo ihr sagt, so an dieser Stelle wollen wir auf jeden Fall Gas geben. Und dann hat jemand gefragt, wie ist das eigentlich bei euch, also bei euch in der Gemeinde? Und wir haben das jahrelang nicht gemacht, nicht gehabt, weil unsere ganze Raumsituation war so doof und irgendwie so, wir haben 3 Jahre zur Untermiete woanders gewohnt, haben dann samstags Gottesdienste gemacht, damit wir überhaupt Gottesdienst feiern konnten. Das war alles ein bisschen bescheuert. Und dann habe ich da auf diese Rückfrage, habe ich dann verhältnismäßig spontan geantwortet, also wenn es sowas wie ein Leitvers in unserer Gemeinde gibt, dann ist das, Kinder haben Vorfahrt. Wenn es irgendwie sowas wie ein Leitvers gibt, dann ist es der. Wenn man bei uns in die Gemeinde kommt, dann hat man das Gefühl, man landet auf einem Kindergartenausflug, bei dem die Familien mitkommen durften. Also unsere Gottesdienste sind so nicht in der Regel, weil die Kinder sind in ihren eigenen Kinderstunden. Wir haben 6 Kinderstunden. Wir haben 100 erwachsene Gottesdienstbesucher. Und ich kann euch sagen, das ist Arbeit. Das ist nichts, was man so eben aus dem Ärmel schüttelt. Also in der Regel sind bei uns ungefähr 17 Erwachsene jeden Sonntag mit Kindern beschäftigt. Und das ist bei 100 Gottesdienstbesuchern eine gewisse Herausforderung. Also so jeder 6. Erwachsene, der bei uns kommt, geht am selben Tag in die Kinderstunde und macht was mit Kindern, auf welcher Ebene auch immer. Das haben wir nicht irgendwann mal beschlossen. Wir haben nicht irgendwann mal gesagt, oh, jetzt machen wir das mit den Kindern und so. Sondern das ist gewachsen über, ich würde inzwischen sagen, über 25 Jahre hinweg. Das hat mit meinem Vorgänger angefangen. Und das ist so Schritt für Schritt gewachsen. Aber es hatte was damit zu tun, ich glaube, es hat zutiefst was damit zu tun, dass es einen Spirit gibt bei uns, der sagt, kümmere dich um die nächste Generation. Kümmere dich um die nächste Generation. Sieh zu, dass du die nächste Generation segnest, ehrst, dich ihnen zuwendest, für sie da bist, sie hervorholst. Und für den einen heißt das immer, Gummibärchen dabei zu haben, damit die Kinder was haben, worauf sie sich sonntags freuen können. Für den nächsten heißt das, dass ihr hoffentlich alle Kinder dieser Gemeinde mit Namen kennt und begrüßt, wie jeden anderen auch. Es heißt und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie das dann gelebt wird. Aber ich möchte nochmal auf den Einstieg meiner Predigt raufgehen. Es geht ja nicht darum, dass wir das im Gemeindekontext leben und zu Hause sieht's gruselig aus, sondern das eine und das andere. Was ist dein Part in deiner Familie? Wartest du darauf, dass Leute auf dich zugehen und sich ihr Herz dir zuwendet? Oder bist du entschieden, mit Gottes Hilfe dein Herz anderen zuzuwenden? Ich bin hier, um euch zu sagen, nimm dein Herz in die Hand und wende es einem anderen zu. Neige dein Herz zu den Söhnen. Neige dein Herz einer nächsten Generation zu. Und vertraue darauf, dass sich dann auch wieder Herzen zuneigen. Das ist wie überall im Reich Gottes. Wenn wir fragen, wo bleib ich, verlieren wir. Wenn wir fragen, was kann ich geben, was kann ich säen, was kann ich hineingeben, werden wir gewinnen. Dann werden wir davon gut haben. Das ist im Reich Gottes so. Das ist in unseren Familien so. Das ist in Firmen so. Das ist in Nachbarschaften so. Wir haben neben uns eine alleinstehende ältere Dame wohnen. Wir wohnen in einem Reihenhaus. Reihenhäuser sind ja manchmal eine Probe für das Gemüt. Ich habe 2 Söhne, die sind größer als ich. Und ich habe irgendwie in meiner Kindheit gelernt, weil ich meine Mutter hatte, mit sehr leichtem Schlaf, mich lautlos bewegen zu können. Offensichtlich ist das erlerntes Verhalten, weil ich sehe bei meinen Söhnen, dass es nicht vererbbar ist. Und die Reihenhäuser, die wir gebaut haben, sind 1962 gebaut worden, sind in ein gebrauchtes Ding da reingekommen. Und da hat man noch so gebaut, dass nicht immer Treppe auf Treppe ist, sondern die Treppen zeigen alle Richtung Süden in unserem Fall, so dass also unsere Treppe sozusagen durch das Schlafzimmer der Nachbarin geht. Alleinstehende Dame, Mitte 70. Ja? Ungefähr zweimal im Jahr entschuldigen wir uns bei ihr für den Lärm, der von uns in ihr Haus kommt. Weil es uns wirklich unangenehm ist. Das ist nicht toll. Und in vielen Varianten sagt sie dann etwa das. Ach, das ist doch so schön, dass es da drüben Leben gibt. Ich freue mich immer, dass ich weiß, dass da eine Familie ist und so weiter und so fort, ne? Sie könnte auch sagen, ja, das nervt wirklich. Es würde an der Situation nichts ändern. Es würde nur die Atmosphäre giftiger machen. Sie hat sich entschieden, ihr Herz uns zuzuwenden. Und das hat dann schon auch manchmal Vorteile für sie, spätestens wenn es darum geht, den Apfelbaum mal wieder runter zu pflücken, dann sind wir ein bisschen agiler auf dem Baum als sie. Aber ihr versteht, was ich meine. Wenn wir unser Herz in die Hand nehmen, was, finde ich, sowieso ein absolutes Leitmotiv christlichen Lebens ist, wenn wir unser Herz in die Hand nehmen und in diesem speziellen Fall dieses Herz einer nächsten Generation zuwenden, dann ist Gott bei uns. Dann hilft uns Gott. Dann segnet Gott. Ich bete mit uns. Heiliger Geist, wir befehlen dir unsere Herzen an. Wir bitten dich, rede zu uns, wirke in uns. Lass deine Bilder in uns wach sein und stark sein. Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, uns zu erlösen. Wir danken dir, dass du das steinerne Herz aus unserem Herzen hinausgenommen hast und ein fleischernes Herz hineingelegt hast. Und wir bitten dich, dass wir das leben und dass wir das auch in dieser Frage leben. Wir wollen nicht zu denen gehören, die immer bitterer werden. Wir wollen nicht zu denen gehören, die immer mehr Geschichten erzählen können, die doof sind. Wir wollen zu denen gehören, die hineingebettet sind in Gnade, in Annahme, in die Vaterschaft Gottes. Wir wollen zu denen gehören, von denen Segen fließt, weil sie Segen empfangen. Wir wollen zu denen gehören, die eine nächste Generation segnen, die sich Jüngeren zuwenden und die ihnen einfach Gutes wünschen. Wir wollen zu denen gehören, die das Vaterherz auch in ihrer Brust haben und das Leben. Herr, ich möchte dich für die bitten, die an dieser Stelle einen echten Kampf in ihren Familien haben, die das erleben, dass sie sich entzweit haben mit ihren Eltern oder entzweit haben mit ihren Kindern. Ich möchte dich bitten, dass du hilfst, dass immer wieder neue Wege beschritten werden. Dass immer wieder neu ein Ausstrecken danach ist, dass Dinge wieder heil werden. Herr, ich bitte dich für diese Gemeinde. Hilf ihnen, dass sie ein Segen sind für eine nächste Generation. Hilf ihnen, dass sie nicht versuchen, möglichst gut zu bewahren, was sie gelernt haben, sondern dass sie hineinsegnen in die, die nach ihnen kommen. Hilf, dass das, was was wir empfangen haben, dass wir das nicht gierig festhalten wie einen Raub, sondern dass wir fröhlich immer wieder das abgeben können und darauf vertrauen können, dass du letztlich der bist, der uns unseren Platz zuweist, der sich um uns kümmert, der uns versorgt. Du guter und gnädiger Gott, dir wollen wir vertrauen.